Hallo und herzlich willkommen zu den Klassikern der Filmgeschichte. Mein Name ist Becky. Neben mir sitzt als zweiter Host heute der Christopher. Hi Christopher.
They're coming to get you.
Und im Hintergrund hören wir schon unseren heutigen Gast leise kichern. Das ist der Nikolas. Hallo Nikolas.
Hallo, hallöchen.
Genau, Erik ist leider heute nicht dabei, aber wir werden auch so mit diesem Experten Nikolas hier eine wunderbare Folge aufnehmen. Ich habe nämlich gehört, Nikolas, dass du gerade eine Bachelorarbeit geschrieben hast, die im erweitersten Sinne auch was mit unserem heutigen Film zu tun hat. Stimmt das?
Das stimmt. Ich bin jetzt vor 2 Wochen gerade fertig geworden mit meiner Bachelorarbeit. Allerdings nicht über Night of the Living Dead, sondern über Day of the Dead, den 3. Teil der originalen Romero-Trilogie. Wo ich aber bestimmt auch Wege finden werde, das heute noch so ein bisschen einfließen zu lassen, wenn wir auch vielleicht ein bisschen über die ganze Trilogie sprechen.
Sehr gut, genau. Night of the Living Dead ist unser heutiges Thema. Wir sind in unserem Jahrzehnte-Rückwärts-Springjahr in den 60ern angekommen, am Ende der 60er Jahre. Aber bevor wir in den Film einsteigen, Nikolas, woher könnten dich denn unsere werten Hörenden schon kennen, mal gehört oder gelesen haben?
Also gehört habt ihr mich vielleicht mal im Cinematic Smash Bros. Podcast. Auch in den beiden Finalausgaben.
Die eine
habe ich gewonnen, habe ich gehört. Bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, die eine habe ich gewonnen.
Da gab es ein Finalduell mit einem Hut.
Ja.
An dem war ich auch beteiligt.
Ich erinnere mich aber nur noch ganz dunkel. Ich glaube, da habe ich gewisse Sachen verdrängt vielleicht. also podcastmäßig habe ich bei den Cinematic Smash Bros. Ein paar Mal mitgemacht. Es gibt eine schöne Second Unit-Ausgabe mit Christian zu Ed Wood, bei der ich auch mitgemacht habe. Und ich schreibe für moviebreak.de, quasi so freiberuflich Kritiken. Vielleicht hat sich da mal ein Hörer schon drauf verirrt auf die Seite. Ich würde sagen, das sind so die Orte, von denen man mich vielleicht kennen könnte.
Mhm. Wunderbar. Ja, dann lass uns wie immer mit unserer berühmt-berüchtigten Einstiegsfrage in unser Thema einsteigen. Warum ist denn Night of the Living Dead ein Filmklassiker für sein Jahrzehnt, also für die 60er Jahre?
Ja. Das ist schon wieder so ein Ding, wo es mir wieder schwerfällt, weil ich ja meine quasi persönliche Meinung erstmal so ein bisschen rauslassen muss aus der Antwort. Das ist ja mehr so eine filmhistorische Perspektive, die wir da dann einnehmen. Und da, als du mich gefragt hast, 60er Jahre, ist mir Night of the Living Dead sofort eingefallen, obwohl er ja sehr gegen Ende der 60er Jahre erst erschienen ist. Erstmal, weil er, finde ich, eine relativ spezifische Stimmung ausdrückt, die man vielleicht als bezeichnend für die 60er Jahre nennen könnte. Es ist ein Film, der etwaige Bezüge hat stimmungsmäßig zum Kalten Krieg, zum Vietnamkrieg, irgendwo vielleicht, da werden wir mit Sicherheit auch drüber sprechen, eine rassenpolitische Relevanz. Und darüber hinaus aufs Genre bezogen, könnte man vielleicht sogar sich weit aus dem Fenster lehnen und sagen, Night of the Living Dead ist einer der, wenn nicht der wichtigste Horrorfilm, der je gedreht wurde. Also so ganz, also einer der wichtigsten auf jeden Fall, würde ich sagen. Wenn man da so eine Top 5 machen würde, dann würde der auf jeden Fall mitspielen, weil er wahnsinnig viel ausgelöst hat und wahnsinnig viele Weichen gestellt hat für das Horrorkino, das dann in den Dekaden danach so folgen sollte und auch immer noch quasi Nachwehen im Horrorkino der Moderne irgendwie auslöst. Also sehr, sehr bezeichnend für die Horrorfilme, die wir heute so gucken und wie wir Horrorfilme geguckt haben in den letzten paar Jahrzehnten. Und das, finde ich, all das zusammen macht einen Film schon irgendwie zu einem Klassiker.
Sehr schön, da haben wir gleich in die Vollen gegriffen, würde ich sagen. und ich merke schon, wir werden heute wahrscheinlich eine Folge haben, wo wir natürlich über den Film reden werden, aber ein bisschen auch über die Legacy dieses Films werden wir auch reden müssen und das, was da so alles raus erwachsen ist. Aber erzähl uns doch zum Anfang noch mal kurz, was eigentlich passiert in Night of the Living Dead.
Der Film ist, denke ich, recht eindeutig auch in der Zeit angesiedelt, zu der er gemacht wurde, Ende der 60er Jahre. In einem Satz zusammengefasst könnte man sagen, eine Gruppe von Menschen verschanzt sich in einem Haus und versucht dort die vor der Tür ausgebrochene Zombie-Apokalypse zu überleben. Etwas detaillierter könnte man sagen, zwei Geschwister fahren irgendwo in Pennsylvania zu einem abgelegenen Friedhof, um dort so ein Gedenkkreuz an das Grab von ihrem Vater zu legen. Dann werden sie dort auf dem Friedhof von dem ersten Zombie, dem ersten Romero-Zombie der Filmgeschichte, angegriffen. Der Bruder Johnny stirbt und die Schwester Barbara flüchtet sich in ein anliegendes Familienhaus, wo sie dann auf den eigentlichen Protagonisten der Geschichte trifft, Ben. Die verbarrikadieren sich in dem Haus, finden dann heraus, dass sich im Keller des Hauses noch eine dreiköpfige Familie und ein junges Pärchen versteckt hält. Und dann kreist sich der Film letztendlich um diese sieben Figuren, die sich in diesem Haus aufhalten und miteinander diskutieren, was jetzt der nächste Schritt ist, während draußen vor den Türen immer mehr und mehr Zombies auftauchen.
Oh ja. Jetzt, Christopher, wie ist das denn bei dir so mit Horror- und Zombiefilmen? Wie ist da so dein Verhältnis?
Also musste mich da lange rantasten an das Horrorfilmgenre. Ich habe als junger Mensch, so Teenageralter, wo man eigentlich geprimed drauf wird, dass man immer härtere Horrorfilme schaut, das konnte ich gar nicht ab. Also das Gruseligste, was ich vor meinem 18. Geburtstag gesehen habe, waren die Borg, und das hat mir auch schon gereicht.
Die sind aber auch sehr gruselig.
Ja, haben mich auch extrem verstört. Und dann, ich habe immer gerne, ich habe zum Beispiel mal sehr ausführlich den Wikipedia-Artikel zu 28 Days Later gelesen und hatte davon schon Albträume. Von dem her, ich musste mich da hinarbeiten, so mit über das klassische Comedy-Horror-Genre wie Shaun of the Dead oder so. Mittlerweile habe ich da, glaube ich, eine höhere Toleranz entwickelt und schaue gerne so Horrorfilme, die nicht zu sehr in das Splatter-Genre gehen. Also so Hostel oder so würde ich jetzt immer noch nicht schauen. Aber so Sachen wie, keine Ahnung, was sind denn Horrorfilme, die ich gesehen habe? The Shining zum Beispiel. Oder also so wirklich so klassischer Horror. Und auch so jetzt sowas wie Get Out, wo dann nochmal quasi so eine politische oder psychologische Message drinsteht, schaue ich auch gerne. Ich schleiche mich noch so ein bisschen um Hereditary und Midsommar rum. Da traue ich mich nicht so ganz ran. Aber ja, das ist so meine Einstellung zum Horrorgenre.
Und war das jetzt dein erster Romero oder hattest du den schon mal gesehen?
Ich glaube, ich habe irgendwann mal, ohne diese Connections zu machen, der im Einkaufszentrum spielt. Welcher ist das?
Dawn of the Dead. Ja,
genau, den habe ich mal gesehen.
Mhm. Also bei mir, fleißige Hörende dieses Podcasts wissen, dass ja Horror eigentlich so gar nicht mein Genre ist, beziehungsweise war bis vor 2 Jahren oder so. Ich erinnere mich, dass wir da auch mal eine Filmklassiker-Episode zu Misery machen wollten und ich gesagt habe, okay, die könnt ihr ohne mich machen, ich kann den nicht gucken, ich kann dann nicht schlafen und so. Und ich habe jetzt aber angefangen, mich über die letzten Jahre so ein bisschen ranzutasten. Also Shining habe ich und Dr. Sleep habe ich jetzt zum Beispiel auch geguckt und sowas. Aber also tatsächlich Zombie-Filme, ich habe versucht, in meinem Kopf zu kramen jetzt für diese Ausgabe und ich glaube wirklich, die einzigen beiden Zombie-Filme, die ich vorher jemals gesehen habe, sind Shaun of the Dead, der ja auch nicht umsonst so heißt, weil er natürlich von Romero-Anspielungen nur so trieft, und Zombieland. Also wirklich so die komödiantischsten Zombie-Filme, die man sich irgendwie vorstellen kann. Dementsprechend war das für mich, also ich habe auch während des Guckens öfter Christopher immer gefragt, ist das jetzt typisch für Zombies und so?
Muss ich dazu sagen, das war, Becky hat wirklich bewiesen, dass sie noch keinen Zombie-Film vorgesehen hat, weil so Sachen wie, ach ja, und wenn man sie in den Kopf schießt, dann macht man sie tot. Also das ist eine Konvention, das kannte Becky auch noch nicht. Also sie fängt da wirklich von null an.
Genau, also das ist vielleicht zur Vorgeschichte, auf welchem Level wir hier über diesen Film sprechen. Also ich bin wirklich so Erstkontakt gewesen jetzt beim Gucken des Ganzen. Und das ist doch vielleicht auch ein ganz schöner Austausch, den wir da jetzt darüber haben können.
Ja, total.
Wie ist das denn so mit Zombies? Also, oder auch mit den Zombies in diesem Film? Also ist das irgendwie, ne, ich frage jetzt nicht irgendwie, weil ich mich blöd stelle so, sondern weil ich es wirklich nicht weiß. Wofür stehen denn Zombies in Filmen normalerweise?
Da stellen wir uns mal ganz doof und stellen uns das Zombie als großen schwarzen Raum vor.
Nein, ich weiß es wirklich nicht.
Also, ich kann euch ja vielleicht so mit euch so einen kleinen Exkurs unternehmen in, in so ein bisschen die filmhistorische Geschichte des Zombies auch. Das lässt sich ganz schnell abhaken eigentlich, wie der Zombie sich so entwickelt hat, seitdem er erschaffen wurde quasi. Weil ich habe vorhin ja extra gesagt, der erste Romero-Zombie, den sehen wir da auf dem Friedhof. Und der Romero-Zombie ist ja quasi der moderne Zombie. Also nach welchen Regeln der funktioniert, was das eigentlich für eine Kreatur ist. Und die Ursprünge des Zombies liegen halt, da muss ich jetzt auf ganz schlau tun, das habe ich nämlich alles recherchiert für meine Bachelorarbeit.
Natürlich.
In der afro-karibischen Folklore. Das bedeutet quasi Voodoo-Zauber. Also den ersten Zombie, den es gab und auch den ersten, naja, quasi Zombie-Film, den es gab, der heißt White Zombie und ist von 1932. Und da ist dieser Zombie noch eine ganz andere Figur. Das sind Leute, die da, also ganz normale Menschen, die unter so einem Voodoo-Zauber oder Bann stehen und quasi als Arbeitskräfte versklavt werden. Also das sind dann so Leute, die wirklich nur so wie in Trance rumlaufen und ihre Arbeit erledigen. Aber das hat noch überhaupt gar nicht unbedingt was von so einer grässlichen Horrorfigur. Und das waren so die Anfänge der Figur. Dann kann man einen großen Sprung machen, schon in die 50er Jahre, auch schon Kalter Krieg. Da waren Zombies auch immer noch so Opfer von Gedankenkontrolle. Ob das jetzt irgendwie, weiß ich nicht, die Sowjetunion war, die da unter Gedankenkontrolle gestellt hat, oder irgendwelche Aliens, war eigentlich egal. Das sind dann so Filme wie Invasion of the Body Snatchers zum Beispiel. Das sind auch schon quasi Zombies, aber halt noch nicht die Zombies, wie wir sie, was wir heute sozusagen damit verbinden. Und dann kam 1968 Night of the Living Dead, der ja auch sehr viele verschiedene Script-Drafts erst durchgegangen ist, bevor er dann quasi zu dem Film geworden ist, den wir jetzt alle geguckt haben. Und diese Definition des Zombies, also dieser wandelnde Tote, der Menschen beißt und Menschenfleisch verzehrt und der nur umgebracht werden kann, indem halt das Gehirn zerstört wird. Diese Definition, die wir jetzt auch in, weiß ich nicht, ganz 9 oder 10 Staffeln Walking Dead uns die letzten Jahre vielleicht angeguckt haben, das ist quasi der Ursprung dieser Zombie-Figur, liegt halt in Night of the Living Dead. Mhm. Wobei man auch sagen muss, dass der Film, jetzt wo ich ihn auch nochmal geschaut habe vor 2 Tagen, auch noch so ein paar Dinge drin hat, die Romero dann später selbst so ein bisschen gelassen hat. Das ist zum Beispiel, dass Zombies irgendwelche Werkzeuge oder Waffen oder sowas benutzen. Es gibt da so eine Szene in Night of the Living Dead, wo der erste Zombie einen Stein nimmt, um ein Autofenster kaputt zu schlagen.
Ach stimmt, ja, auf dem Friedhof gleich.
Genau, direkt am Anfang. Und auch später werden nochmal, glaube ich, die Scheinwerfer von dem Auto, was vor dem Haus steht, werden auch nochmal ausgeschlagen mit einem Stein oder so. Und das gibt es dann später nicht mehr. Also das Zombies benutzen dann wirklich, glaube ich, spätestens ab Dawn of the Dead bei Romero wirklich nur noch ihre Hände, um anzugreifen.
Ich habe diese Ursprungserzählung, dass das quasi aus dem afro-karibischen Raum kommt, das habe ich auch schon mal gehört. Und ich hatte auch dann in dem Zusammenhang auch gehört, dass es quasi dass diese Erzählung entstanden ist, quasi aus der Furcht der versklavten Menschen in der Karibik, dass sie quasi über ihren Tod hinaus versklavt werden können. Also die Idee, dass quasi ein Sklave, der hat quasi als einzige Zuflucht den Tod, und selbst das wird einem im Grunde durch den Versklaver dann doch genommen. Und da, so habe ich das auf jeden Fall gehört, dass das quasi die Ursprungserzählung war und warum überhaupt dieser Zombie-Mythos entstanden ist. Wahrscheinlich dann in Verbindung mit der lokalen Voodoo-Religion, die dann ähnliche Motive hatte.
Was jetzt auch so Genauigkeiten mit der Voodoo-Religion betrifft, das weiß ich zum Beispiel dann nicht. Aber das ist ja eigentlich ganz schön, weil diese ganz spezifische Angst, diese Angst nach dem Tod weiter herumzulaufen und auch gleichzeitig dann, werden wir mit Sicherheit auch nochmal drauf kommen, dann beim Film spezifisch, dass dann da Menschen rumlaufen, die noch so aussehen wie irgendwelche geliebten Menschen, Freunde oder Familie, die aber tot sind und einen nicht mehr kennen, einen sogar angreifen. Das ist ja so eine Angst, die sich wirklich auch eigentlich durchzieht durch die komplette Filmhistorie des Zombies und auch noch bis heute ja irgendwie fortbeständig ist.
Ich kann mich auch daran erinnern, dass es in der viktorianischen Zeitalter, es gab auch so wahrscheinlich dann mit Mary Shelley diese Idee des Vitalismus, also dass man quasi tote Masse einfach wiederbeleben kann, war ja im 19. Jahrhundert auch sehr weit verbreitet. Und da gab es dann auch die Furcht, dass quasi Leute, die begraben werden, wieder aufwachen, sodass es dann teilweise Särge aus Metall und Blei gab. So dass einerseits natürlich als Schutz vor Grabräubern, aber andererseits zum einen vor Grabräubern, weil halt irgendwelche Grabbeigaben drin waren, aber dass man auch Angst hatte, dass man rausgeholt wird von irgendeinem Frankenstein wiederbelebt. Wo, ich weiß nicht, ob du das dir mal angeschaut hast, aber könnte man theoretisch auch sagen, dass Frankenstein ein Monster, ein Zombie ist?
Du meinst das Monster von Frankenstein?
Das Frankenstein, ja, gut.
Ja,
nein,
schon exakt sein.
Danke, Frau Germanistin. Aber ist nicht Frankenstein das eigentliche Monster?
Das diskutieren wir in einem anderen Podcast.
In der nächsten Ausgabe, in this essay I will. Also ich würde sagen, Frankensteins Monster ist kein Zombie, alleine schon dadurch, dass er ja, und das ist ja quasi dann auch die Krux des Buches, glaube ich, von Mary Shelley, dass er ja eine Persönlichkeit hat, dass er ja also man könnte jetzt überspitzt sagen, eine Seele hat. Ja, also er ist ja nicht einfach nur so ein Klumpen Fleisch, der da irgendwie so menschliche Wesenszüge irgendwie nachahmt und noch rumtorkelt, aber letztendlich ja, Zombies sind ja keine Menschen mehr. Und deswegen würde ich sagen, Frankensteins Monster hat auf jeden Fall natürlich was Zombiehaftes, also das ist schon irgendwo verschränkt, allein schon in der Idee, dass etwas oder jemand nach dem Tod wieder zurückkehrt. Aber letztendlich dann, würde ich sagen, repräsentiert sowas wie Frankensteins Monster dann nochmal eine andere Art von Horror als der Zombie.
Ich finde ja, also vielleicht ist mein Blick auf den Film geprägt gewesen von der Zeit, in der wir gerade aufnehmen. Also wir sind mitten im Sommer 2020 zu Zeiten der weltweiten Corona-Pandemie. Und also mein Gedanke beim Gucken jetzt von Night of the Living Dead war auch die ganze Zeit, es ist ja im Prinzip auch so ein Bild davon, wie Menschen mit Epidemien umgehen und wie Menschen das unterschiedlich tun. Also weil so ein bisschen dieses dann auch zum Zombie werden und nicht geheilt werden können davon, hat ja schon auch so was Epidemiehaftes. Und dann haben wir ja auch wirklich Charaktere, die da sehr unterschiedlich mit umgehen, die sofort zurückschlagen wollen, die sich lieber irgendwie isolieren, in Selbstisolation im Keller begeben und nicht wollen, dass da noch mehr Leute reinkommt, weil vielleicht ist schon jemand von denen gebissen oder so. Also irgendwie, das waren so meine Assoziationen beim Gucken die ganze Zeit, dass es schon auch was Epidemiologisches ist, auch wie, also wir haben ja auch im Film immer wieder diese Fernsehbeiträge und Radiobeiträge, wo wir quasi mitkriegen, wie die Welt TM, also alle außerhalb von unseren 7 ProtagonistInnen, wie die versuchen rauszufinden, wie kam es eigentlich dazu und was können wir jetzt tun und wir immer mal wieder Fortschritte aus dieser Forschung hören und so. Also ich fühlte mich schon sehr daran erinnert, wie wir jetzt da sitzen und warten, dass Herr Drosten irgendwas Neues sagt. Und
ja, heute würden sie alle in dem Haus sitzen und einen Podcast hören.
Ja, also wirklich, ich habe das schon irgendwie als so ein Spiegelbild wahrgenommen und habe mich gefragt, ob das auch in der Entstehung dieses Mythos irgendwie eine Rolle gespielt hat oder ob das jetzt mehr was ist, was man im Nachhinein darauf anwendet.
Also ich finde es erstmal ganz spannend, weil wir haben ja schon vorher gesagt, es gibt wahnsinnig viele Perspektiven, aus denen man heraus den Film auch auseinandernehmen, analysieren kann. Und ich finde ihn eigentlich, ich habe den jetzt im Laufe der letzten 2 Jahre, glaube ich, 4-mal geschaut. Und ich finde ihn eigentlich auf einer thematischen Ebene immer noch am interessantesten, einfach nur als auch Menschen in Krisensituationen. Also das kann man ja auch auf deine Epidemie irgendwie so anwenden. Das ist ihm, dass er, finde ich, seine größten Stärken aus dieser Dynamik bezieht zwischen diesen 7 Figuren, die in diesem Haus eingesperrt sind. Gerade natürlich zwischen Protagonist Ben und dem Harry Cooper, dem Familienvater, der sich im Keller verbarrikadieren möchte. Und er zeigte ja auch eine wahnsinnige Bandbreite, wie Personen auf solche Situationen reagieren. Wir haben unsere erst vermeintliche Hauptprotagonistin Barbara, die nach den ersten 15 Minuten des Films ja wie in so ein Wachkoma fällt, und halt auf eine ganz andere Art und Weise mit der Situation umgeht, als jetzt zum Beispiel Ben oder auch die Mutter Helen Cooper, die mit ihrer Tochter im Keller sitzt und der es eigentlich nur darin liegt, ihre Tochter zu beschützen. Und ich finde, dass der das wahnsinnig, also der Film in seinen kurzen 96 Minuten toll schafft, so eine Dynamik abzubilden zwischen diesen sehr unterschiedlichen Figuren und ihren sehr unterschiedlichen und leider ja auch eher destruktiven Ideen, um irgendwie eine Lösung aus der Situation zu finden.
Also ich muss sagen, so zwischendurch, ich habe mich immer sehr gefreut, wenn Barbara mal wieder ein bisschen Screentime gekriegt hat, weil ich das irgendwie gefeiert habe, wie die so ein bisschen teilnahmslos auf der Couch saß, nichts gemacht hat von dem, was die anderen ihr gesagt haben, dass es jetzt sinnvoll wäre, das zu machen. Die hat die anderen einfach mal machen lassen. Und ich meine, natürlich hat sie das irgendwie gemacht, weil sie gerade traumatisiert ist, so ihr Bruder ist weg und sie ist jetzt da mit diesen fremden Leuten eingesperrt und so. Aber es war halt auch wenigstens mal so ein bisschen bad. Ist, weil die anderen beiden Frauen fand ich so ein bisschen, also die Judy, die Frau von dem jüngeren Paar, die Frau, die fand ich halt so ein bisschen, Christopher sagte zwischendurch bräsig, fand ich ein ganz gutes Wort, also die hat halt immer so, sie wollte immer bei ihrem Freund bleiben und egal wie blöd die Aktion ist, die sie jetzt macht, sie muss das jetzt machen, um da irgendwie mit dabei zu sein. Und Helen, naja, die hat halt viel Zeit mit ihrer Tochter im Keller verbracht und deshalb auch nicht so, also das habe ich auch nicht so richtig verstanden. Am Anfang haben sie immer noch Judy gerufen, dass sie dann im Keller ist, wenn Helen nach oben kommt, damit jemand anders bei der Tochter ist, und später haben sie die Tochter dann aber doch alle allein im Keller gelassen.
Ja, für den Plot. Ja.
Genau. Ja, verstehe ich, weil dann irgendwann ja die Verwandlung stattfinden musste sozusagen, von der wir überrascht wurden, gesprochene Anführungsstriche. Aber genau, also da hat mir Barbara auf jeden Fall sehr gut gefallen. Und natürlich, das hast du auch schon gesagt, dieser Konflikt zwischen Ben und Harry, die ja irgendwie diametral unterschiedlich gedacht haben. Und zwischendurch, also ich fand es ganz nett, wie sie dann mal kurz gemeinsam gearbeitet haben, als Ben mit dem jüngeren Paar zur Tankstelle oder zur Tanksäule fahren wollte und Harry aus dem Haus ziemlich zielsicher diese Molotow-Cocktails geworfen hat, um die Zombies da wegzuhalten und ihnen den Weg frei zu machen. So, da hatte man das Gefühl, aha, wenn sie zusammenarbeiten, Mensch, guck mal, was dann alles klappen kann. Das war aber der eine Moment so und danach war es wieder
vorbei. Das wirkt ganz einfach in dem Moment, ne? Aber so einfach ist es dann halt nicht, wenn man zwei sehr dickköpfige, rechthaberische Typen im Haus hat, die ja, und das ist ja auch das Schöne, diese ja irgendwie beide unbedingt die Kontrolle haben müssen über diese Situation. Ja? Es gibt ja, glaube ich, sogar diese eine Dialogzeile, wo kurz nachdem der Tom und Harry Cooper aus dem Keller rauskommen, wo Ben dann sagt, geh du doch nach unten und sei unten der Boss, ich bin hier oben der Boss. Ja? Also wenn man sich da von Anfang an geeinigt hätte, dann wäre die ganze Situation vielleicht nicht ganz so schrecklich verlaufen für ausschließlich alle 8 Figuren des Films.
Ja, und da fand ich auch noch ganz spannend, dass ja am Ende Ben dann doch sich im Keller verschanzen muss, das, was er die ganze Zeit nicht machen wollte. Sozusagen.
Und es funktioniert, ja, es ist tatsächlich der sicherste Ort des Hauses, das ist auch so eine Ironie, die finde ich auch ganz toll im Geiste von dem Film steht, der wirklich sehr zynisch ist, ja, in, finde ich, fast allen erdenklichen Ebenen, wo man ihn irgendwie untersuchen kann, finde ich, dass er, deswegen habe ich auch gedacht, so Vietnamkrieg, Zerrissenheit, Intrige, das ist so eine Zeit, die wahnsinnig zynisch geprägt ist, glaube ich, und das ist halt ein Film, der das so wahnsinnig gut einfängt. Auf einer so sozialpolitischen, gesellschaftlichen und halt auch rein menschlichen Ebene.
Ja, das mit dem Vietnamkrieg habe ich auch gelesen. Deshalb habe ich das auch gleich hier in unsere Liste aufgenommen. Aber ich bin noch ein bisschen unschlüssig. Also was ist denn so der Vietnamkrieg-Bezug, den ihr sehen würdet in dem Film?
Also es gibt jetzt einen Satz, den ich dazu sagen kann. Den habe ich in einem schlauen Buch gelesen. Der macht aber auch irgendwo Sinn. Also ich kann mir schon den Bezug recht gut vorstellen, dass es halt darum geht, dass es ja auch wahnsinnig viele Proteste gegen den Vietnamkrieg gab in den USA. Und dass quasi eine quasi der Feind nicht irgendwie unbedingt außen lauert, sondern der Feind halt schon längst drin ist. Das ist auch, das kann man eigentlich genauso auf den Kalten Krieg auch beziehen, ja. Also dass da wirklich Amerika so ein bisschen gegen sich selbst kämpft in dieser Zeit. Und dass halt quasi sowohl dieses Zerwürfnis zwischen den Menschenfiguren und den Zombiefiguren da außerhalb des Hauses sind ja irgendwie so ein bisschen so ein Symbolbild dafür, weil die sehen ja weiterhin aus wie Menschen. Ja, also es ist ja nicht irgendein, weiß ich nicht, Seemonster oder sowas da ankommt, was überhaupt keine menschlichen Züge mehr hat, sondern das sind ja eigentlich ehemals selbst Menschen. Am Ende kommt ja sogar der zum Zombie transformierte Johnny noch durch die Tür. Also einerseits hat man da so ein symbolisches Zerwürfnisbild zwischen den Menschenfiguren und den Zombiefiguren, aber ich finde, der Film macht das fast noch deutlicher in dieser Dynamik unter den Menschenfiguren, ja, also da das, alleine, dass man sich nicht einigen kann und keine Kompromisse eingehen kann, scheitert die ganze Situation und dieses Zerrissene und quasi gegeneinander Aufgebrachte spiegelt halt wohl diesen Zeitgeist aus den 60er Jahren ganz gut wider.
Ich sehe da auch ein bisschen quasi dann die Situation im Vietnamkrieg, dass man zum Beispiel nicht wissen kann, wer ist Freund und wer ist Feind, weil die Vietnamesen, die quasi mit den USA verbündet sind und die Vietnamesen, die für den Vietcong kämpfen, sich ja von außen nicht wahnsinnig groß unterschieden haben. Und man auch quasi von so einer Masse überrannt wurde, wo man am Anfang gedacht hat, na gut, da läuft halt einer so langsam hin und her. Das ist ja immer dieses, man kann ja irgendwie, wo Leute sagen, ja, wieso rennen die einfach nicht weg, die Zombies sind ja nicht so schnell, aber einfach durch diese Masse bestechen. Und das Gleiche haben wir ja im Grunde durch diesen Guerillakrieg im Vietnam auch gehabt. Und eine dritte Ebene, die ich da noch drin sehen würde, wäre, dass man quasi die ganzen Toten, also die toten jungen Soldaten hat, die sozusagen als Leichen zurückkommen, aber immer noch in den Köpfen leben und dass quasi jeder so seine persönlichen Zombies hat, die auf einmal um ihn herum auftauchen, weil der Sohn, der Bruder, der Vater im Krieg gestorben ist und jetzt sozusagen nur noch als metaphorisches Zombie in der Familie existiert. Also ich sehe da schon sehr viele Ebenen, wo man diesen Vietnamkriegsvergleich oder vielleicht wahrscheinlich jeden Krieg, den die USA in der Zeit geführt haben, auch Koreakrieg und so, sehen könnte.
Ja, spannend. Ich finde auch gerade das mit der, dass diese Zombies quasi mit Masse überzeugen. Also da finde ich zum Beispiel, also meine rein optisch liebsten beiden Szenen in dem Film sind genau die, wo man das mitkriegt. Also einmal die, wo wir diesen Shot haben, wo die Zombies so am Anfang noch aussehen, als würden sie in einer Reihe stehen und die Kamera geht so ein bisschen weg und dann sieht man, dass sie da eigentlich schon in mehreren Reihen stehen und auf das Haus sozusagen zulaufen. Und die Szene, die du, Nikolas, auch schon angesprochen hast, wo quasi Johnny noch mal kurz ins Haus kommt und Barbara rauszieht und sie dann so in die Fänge dieser Zombie-Meute reingerät und irgendwie fast in ihr verschwindet. Und wir sehen ja nicht, dass sie irgendwie gebissen oder aufgegessen wird oder was auch immer. Wir sehen sie nur verschwinden in dieser Masse und von Händen, die sich da irgendwie bewegen und so. Also das sind so meine beiden optischen Lieblingsbilder und das spielt ja dann quasi zusammen mit diesem, dass es tatsächlich um die Masse der Zombies auch geht. Habt ihr auch noch andere Lieblingsszenen im Kopf, wenn wir jetzt schon gerade bei irgendwie konkreten Szenen und Bildern sind?
Also ich muss sagen, ich feiere ja den Anfang. Ich finde tatsächlich es sehr schade, dass Johnny nicht weiter in diesem Film auftaucht, weil ich hätte ihn gerne in dieser Situation erlebt, weil er ist so ein richtiger Klugscheißer-Nerd, ehrlich gesagt, der halt sagt, ja, und die verkaufen uns das bestimmt wieder. Und er ist halt auch gleichzeitig so ein Goofy-Charakter, so, der da so rumeiert. Und ich finde den Schauspieler, wie er diese Rolle da ausgefüllt hat, einfach so unterhaltsam. Und ich hätte das da gerne quasi ihn in dieser Stresssituation erlebt, wie er da vollkommen die Nerven verliert. Und gleichzeitig finde ich es auch sehr spannend, wie im Grunde diese Gruppe prototypisch für jeden Zombie-Film ist. Also, dass da quasi nicht nur dass der Zombie an sich definiert wurde, sondern auch die Gruppe, die gegen die Zombies kämpft. Also wir haben halt diverse Pärchen, jung und alt. Wir haben einen jungen, dynamischen, proaktiven Protagonisten, also quasi der Rick unserer Geschichte hier. Mhm. Wir haben irgendwie so einen älteren Griesgram, der meint, durchs Alter wüsste er alles besser, und der dann noch so eine Ehefrau hat, die ihm so am Arm hängt und immer sagt, nein, Harry, tu das nicht. Dann natürlich haben wir auch die Kinder, die im Grunde nur dazu da sind, zu nerven oder zu sterben. Ich finde, also diese Konstellation, die könnte man jetzt auch in jeden anderen Film setzen, das würde nicht auffallen. Also ich sehe da Ähnlichkeiten jetzt selbst irgendwie zu Bird Box oder so. Das ist einfach so eine Gruppe in einem Haus, die muss nur diese bestimmten Eckpfeiler absetzen.
Mhm. Bin am Zweifeln ein bisschen gerade mit Lieblingsbildern, weil ich finde, dass der Film so wahnsinnig viele schöne und ausdrucksstarke Bilder hat. Quasi so seitensprungmäßig in die Ästhetik des Films, die ja auch mit den Bildern irgendwie zusammenhängt. Ich finde, dass der Film wahnsinnig viel macht aus seinen Schwarz-Weiß-Farben quasi und aus seiner Lichtgebung. Es gibt diese ganze Sequenz, wo Barbara das erste Mal in das Haus reinkommt, noch bevor Ben in dem Haus antrifft, wo sie dann durchrennt und sich dann das Messer aus der Küche holt und dann versucht zu telefonieren, und dann entdeckt sie noch die bereits zerkaute Leiche da am oberen Ende der Treppe. Und davor gibt es auch noch so eine tolle Szene, wo sie in, ich glaube, Wohnzimmer oder so reingerannt kommt, und dann hat man wie so einen Jumpscare mit so Tierköpfen, die ausgestopft an der Wand hängen, die auch ein sehr schönes Bild sind für was passieren wird mit den Menschen, die in diesem Haus jetzt alle zusammenkommen werden. Und auch da diese wahnsinnig langen Schatten, die teilweise so die Hälfte vom Raum im Dunkeln halten, und dann aber doch wieder im Kontrast dazu diese ganz grellen, blendenden Lichtkegel. Zum Beispiel auch, als Barbara dann vor die Haustür rennt und dann Ben mit dem Auto ankommt, ja, wo sie dann erstmal diesen Desorientierungsmoment hat, und das auch das Filmbild ganz, ganz wahnsinnig hell wird plötzlich. Ich finde den visuell wahnsinnig beeindruckend, den Film. Aber meine allerliebste Szene und auch meine liebsten Bilder sind tatsächlich der Abspann des Films.
Aha.
Ich weiß nicht, ob wir uns das noch aufheben für später, weil das ist ja so ein bisschen, das bündelt den Film ja, finde ich, so ein bisschen. Dieser Übergang in den Abspann und die Art und Weise, wie er endet. Aber wie er da mit diesen Bildern, diesen starren Bildern arbeitet, finde ich, das geht mir so wahnsinnig unter die Haut.
Aha. Ja, das kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Da müssen wir auf jeden Fall gleich noch drüber reden. Tatsächlich, also wenn wir jetzt darüber reden, wie gut der Film tatsächlich auch teilweise aussieht. Ich meine, der war ja, was war das Budget? $114,000? Also das muss man sich mal, also auch so, die Musik ist nicht dafür geschrieben, sondern wurde irgendwo von der Plattform eingekauft, würde man heute sagen und so. Also es ist wirklich, finde ich, extrem, also hätte ich nie gedacht, als ich den geguckt habe. So. Ich meine, ich kann jetzt nicht so viel zu den Spezialeffekten bei den Fressszenen sagen, weil da gucke ich dann doch lieber weg, so.
Auch bei dem Film jetzt, ja? Also du hast auch hier weggeschaut.
Ja, irgendwie so 3 oder 4 Mal musste ich kurz, also so als sie dann wirklich, also als ich das Gefühl hatte, jetzt könnte man sehen, wie die Zähne ins Fleisch gehen und ein Stück rausgerissen wird. Also auch da im Keller dann am Ende mit, wo quasi die Familie alle gegenseitig aufeinander losgehen, da habe ich dann doch nochmal nur so zwischen den Fingern durchgelinst.
Das finde ich total klasse. Das spricht ja vielleicht auch irgendwo noch für den Film, dass der das immer noch erreichen kann bei dir. Ja, ein Film, der so alt ist und dann immer noch so eine Art von Reaktion irgendwie auslösen kann.
Ja, auf jeden Fall.
Es ist aber auch schade, weil Gewaltdarstellung und Splatter und sowas angeht, ist der von den insgesamt 6 Zombie-Romero-Filmen auf jeden Fall der seichteste und der am wenigsten expliziteste. Ich habe ja in meiner Bachelorarbeit, geht es quasi auch um Körperzerstörung im Zombie-Genre, halt am Beispiel von Day of the Dead, den ich genau deswegen genommen habe, weil er so wahnsinnig schöne Momente der Körperzerstörung hat. Da müsstest du sehr viel weggucken dann leider. Fürchte ich.
Ja, vielleicht gewöhne ich mich ja auch über die nächsten Filme, die ich noch aus diesem Genre gucken werde, an bestimmte Sachen. Schauen wir mal.
Ja, Night of the Living Dead ist dahingehend halt auch dann ein guter Einstieg eigentlich, ja, weil er ja noch, finde ich, recht verdaulich irgendwie ist. No pun intended.
Ja, nee, nee, fand ich auf jeden Fall. Also ich habe jetzt auch keinen Albtraum oder sowas gehabt. Das hat alles gut funktioniert. Und also ich glaube, das liegt auch viel daran, dass, also wie ihr auch schon jetzt mehrfach gesagt habt, dass es ja auch gar nicht immer nur um die Zombies geht, sondern auch so viel um die Strukturen da in unserer Gruppe. Ich würde noch mal auf eine Struktur innerhalb der Gruppe eingehen wollen, genauer, die wir noch nicht, also wir haben das jetzt schon ein paar Mal angedeutet, aber so diese Familie, Familie Cooper, die wir da haben, das ist ja schon, also eine ich sag, also heute würde man sagen, eine sehr patriarchale Struktur, die wir da erleben. Zu der Zeit war es vielleicht noch eine relativ übliche Familienstruktur, die man irgendwie hat. Ich meine, die Tochter, die erleben wir ja nie in ihrem wahren Ich. Die ist von Anfang an irgendwie nur schweigend. Das finde ich auch einen interessanten Move. Und die gar nicht jemals als sie selbst zu zeigen, sondern quasi von Anfang an schon infiziert und da liegend. Also, dass sie so gar nicht ihre eigene Stimme zwischendurch mal bekommt. Gerade wenn ich mir angucke, so diese Charakterisierung dieser Familie, finde ich das extrem klug von Romero und von dem Buch, dass sie das so gemacht haben. Und auch die überhaupt so diese Beziehung zwischen Harry und Helen. Also Christopher, du hast auch gesagt, Harry ist irgendwie davon überzeugt, dass aus Altersgründen er einfach immer recht hat. Aber der fühlt sich ja sowieso wie der Klügste schlechthin und auch innerhalb dieser Beziehung und innerhalb dieser Gruppe und immer wieder. Also ich sehe da schon auch durchaus dadurch, dass er von Anfang an auch als so ein Unsympath eingeführt wird, von Anfang an als ein Gegenspieler zu unserem Protagonisten Ben, mit dem man sich ja dann schon irgendwie mehr identifiziert als mit dem Gegenspieler. Also mir geht es zumindest so beim Gucken. Fand ich das schon auch ein Kommentar irgendwie auf solche Familienstrukturen und was das für eine falsche Ungewissheit ist, in der so ein Familienoberhaupt da vielleicht auch lebt. So, fand ich ganz gut. Hat mir gut gefallen.
Nein, das würde ich mir auch total zustimmen und würde auch sagen, der Film macht das ja wirklich sehr deutlich, auch teilweise in so wunderbaren kleinen Sätzen. Es gibt diesen einen Moment, wo Helen zu ihm sagt, we might not enjoy living together, und dann irgendwie, but that doesn't mean we have to die together oder sowas. Mhm. Also, dass da auf jeden Fall angedeutet wird, dass sie eigentlich gar nicht wirklich, also sie sind zwar verheiratet und halten diese patriarchale Struktur irgendwie aufrecht, aber da ist nichts dahinter. Ja, also das ist wirklich nur diese Struktur, vielleicht nur für das Kind irgendwie. Man merkt ja dann auch in ein paar wenigen Momenten, dass Harry Cooper vielleicht doch noch was an seiner Tochter liegt, aber an seiner Frau liegt ihm auf jeden Fall nichts. Und man kann, glaube ich, auch mit Fug und Recht behaupten, dass ihr nichts an ihm liegt. Und sie ihn ja auch die ganze Zeit eigentlich, nicht bloßstellt, aber auch zum Beispiel dann, wenn er sagt, irgendwie I'm right, und sie dann, and that's important to be right. Also sie hat ihn schon, glaube ich, sehr durchschaut und wird quasi dadurch ja auch so ein bisschen zu der Figur, über der wir ihn auch verstehen lernen, während wir den Film gucken.
Ja, und dann lass uns doch jetzt noch mal ein bisschen über Ben sprechen. Und so, also die ganze Frage, die so ein bisschen damit einhergeht, ist ja auch die, wie geht's in dem Film auch um Rassismus? Weil, also Romero sagt ja selber, dass er den Hauptdarsteller Dwayne Jones quasi nicht Type gecastet hat, also nicht nach einem schwarzen Schauspieler gesucht hat, sondern er war halt der Beste beim Casting für die Rolle und deshalb ist er es geworden. So wie der Film jetzt abläuft und auch endet, würde ich ja fast vermuten, dass das nicht stimmt oder dass das Ende dann dementsprechend darauf angepasst wurde. Weil, also wir haben ja dieses Ende, wo man denkt, Mensch, Ben hat überlebt, auch wenn es jetzt nicht nach seinem Weg war, sondern nach dem Weg von Harry, nämlich er hat sich irgendwie im Keller verschanzt und dann kommt da irgendwie diese Bürgerarmee und man sieht schon, okay, unter denen ist halt keine einzige schwarze Person dabei. So, das war so mein erster Kommentar, als die alle zu sehen waren.
Dann tragen denkt alle man sich schon. Ihre tollen Hüte, ihre Cowboy-Hüte.
Ihre Hüte, ihre Ladungen über der Schulter und also wirklich so eine richtig klassische Bürgerwehr. Und also man spürt schon, okay, scheiße, das wird nicht gut gehen und natürlich geht's auch nicht gut. Und irgendwie diese weiße Bürgerwehr erschießt am Ende den schwarzen Mann, der die Zombies überlebt hat. So, also, und dann sehen wir am Ende noch, wie sie ihn auf einem Feuerhaufen mit den Zombies zusammen verbrennen. Also ich musste richtig schlucken. Ich fand es man konnte es irgendwie ahnen, aber ich fand es einen mega guten Moment. Ich fand es richtig gut, dass quasi die Aussage am Ende nicht nur war, die Zombies sind irgendwie die Bösen, sondern die Menschen kriegen das auch noch ganz alleine ganz gut hin mit dem bösen TM. Und dann eben die Rassismus-Ebene, die da so hinterliegt. Und von daher fällt es mir irgendwie schwer, ihm zu glauben, er hätte den nicht als schwarze Person gecastet.
Ja, es ist halt die Frage, wie weit das Drehbuch schon war, als sie, aber ich weiß nicht, ob man das bekannt ist, als das Casting stattgefunden hat. Ich glaube, also es kann natürlich auch sein, dass Romero sich gar nicht so bewusst war, was er für so eine politische Aussage mit dem Ende macht. Vielleicht hat er sich einfach gedacht, ja, das so nach dem Motto, das wäre jetzt schon tragisch, wenn der letzte Überlebende von der Polizei erschossen wird, ohne da wirklich diesen rassistischen Kontext zu beachten. Und ich glaube, wenn er, also es wäre für ihn sehr einfach gewesen, das zu kapitalisieren und zu sagen, ja, ich habe hier so diese große antirassistische oder rassistische Aussage gemacht, und es hätte mir niemand nachweisen können, warum er der Hauptdarsteller tatsächlich gecastet wurde. Und da vielleicht die Frage, weißt du, aus welchem Jahr das Zitat stammt? Also, dass er diese Aussage gemacht hat. Es sei vielleicht auch eine Frage, inwiefern ihm das in seiner Filmkarriere weiterhilft oder nicht weiterhilft, wenn er sich halt auf so, quasi so eine antirassistische Message auf seinen Film draufschreibt. Also ich glaube, heute in dem Zeitalter, in dem wir uns befinden, wäre das quasi für ihn sehr zuträglich. Aber in den 60ern oder 70er Jahren kann es sein, dass er das vielleicht nicht so gerne offen gesagt hat, weil er Angst hatte, dass er dann nicht mehr so viel machen kann in Hollywood, wenn er dann als der antirassistische Regisseur gebrandmarkt ist, sozusagen.
Ja, das finde ich ganz spannend.
Ich würde sagen, also die Sache ist, dass Romero auch über, also man wird das auch sehen in Dawn of the Dead und Day of the Dead und fast jeder Film, den Romero gemacht hat, auch als er nochmal ein paar Jahre später nochmal an seine Zombie-Filme angeschlossen hat, mit nochmal einer neuen Trilogie, dass das immer Filme sind, die auf einer politischen Ebene für sich sprechen. Es gibt auch noch einen tollen Epidemie-Film, The Crazies, der auch ein Remake mittlerweile auch bekommen hat, der sich auch quasi mit Menschen in Krisensituationen auseinandersetzt. Und ich würde, auch wenn es natürlich Spaß macht, darüber zu spekulieren, wie viel davon war jetzt Intention, wie viel davon ist einfach wirklich nur durch Zufall passiert, weil Dwayne Jones der beste Schauspieler seiner Meinung nach für die Rolle war. Letztendlich spricht der Film durch diese Bilder und durch seine Geschichte doch eine sehr eindeutige Sprache, finde ich. Und er enthält diese Aussage und diese Implikationen, die gerade diese Endszene halt irgendwie, finde ich, losstößt, die enthält er völlig egal, ob Romero da sagt, das war nicht beabsichtigt oder leugnet er, hat er natürlich nie gesagt, aber ich würde halt sagen, das ist schon eine sehr eindeutige und auch nochmal generellere Aussage ist am Ende, nämlich dass, also für mich ist der immer noch der Moment, der mir am meisten unter die Haut geht und den ich auf eine gewisse Weise vielleicht am gruseligsten finde, ist halt wirklich diese finale Szene, und die hat ja nichts mit den Zombies zu tun, da sind die Zombies ja quasi schon Geschichte. Also das Gruseligste, was man sich vorstellen kann in der Welt von Night of the Living Dead, ist immer noch diese Bürgerwehr und dieser Polizeistaat in the Making, der da irgendwie gerade, den wir da gerade zu sehen bekommen. Dass da in dieser Situation der schwarze Protagonist unseres Films das erste Opfer ist, was wir sehen, was halt einfach nur erschossen wird, weil er hinter einer Fensterscheibe steht. Das hat Implikationen, völlig egal, ob Romero sagt, dass das nicht stimmt oder dass er das nicht so beabsichtigt hat. Da würde ich auch sagen, so, vielleicht hat er sich auch selber gedacht, er muss das jetzt nicht nochmal hinterher sagen. Er lässt einfach den Film für sich sprechen, weil ich finde, dass der sehr eindeutig ist eigentlich.
Ja, und ich meine, wir sind auch einfach in einer Zeit, ne? Also ich meine, irgendwie 3 Jahre vorher wurde Malcolm X erschossen. Das ist das Jahr, in dem Martin Luther King ermordet wurde. Also es ist einfach auch eine Zeit, in der das Thema in der amerikanischen Gesellschaft super präsent war, und also ich glaube, man kann diesen Film nicht sehen, ohne das zu sehen, hoffe ich zumindest, dass das nicht geht.
Ich finde es spannend, dass der Schauspieler ja sehr starke Ähnlichkeiten zu OJ hat. Also O.J. Simpson. Das ist so ein O.J. Simpson-Charakter. So sehr markantes Kinn, sehr groß, sehr sportlich, sehr proaktiv. In dem Zuge habe ich auch entdeckt in Letterboxd, dass Romero auch mal 74 eine O.J. Simpson-Biografie verfilmt hat. Eine unabhängige. Finde ich ganz lustig. Vielleicht findet er einfach diesen Charakter Menschen gut. Und deswegen hat er Dwayne Johnson gecastet, weil er markante, große, schwarze Schauspieler interessant findet, zu verfilmen.
Es ist ja auch dahingehend eine wahnsinnig markante Figur für den Film, könnte man sagen. Weil Becky ja auch schon meinte, er bietet sich ja am ehesten noch eigentlich an aus der Gruppe als Identifikationsfigur. Ja, also man kann sich jetzt überstreiten, ob man jetzt selber lieber in den Keller gehen würde oder lieber im Haus oben bleiben und ob man jetzt nun Harry oder Ben zustimmt. Aber er ist ja bis zum Schluss, obwohl er auch sehr starkköpfig ist und auch sehr oder zu versessen darauf, glaube ich, die Kontrolle über alles zu haben, am ehesten so eine Art von Protagonist für uns. Und Ich würde noch sagen, dass der Film trotzdem noch, bevor er das dann so nochmal zuspitzt mit der Schlussszene, auch davor recht eindeutig den Punkt macht, dass halt nicht dieses einfache Gut-Böse, Gut-Menschen, böse Zombies irgendwie macht. Ich finde, er macht schon eigentlich nach 10 Minuten, in denen diese Figuren dann alle gemeinsam in diesem Haus versammelt sind, den Punkt, dass halt diese Grenze recht einfach, nicht mehr ganz so einfach zu ziehen ist und recht sehr viel verwischt eigentlich dann im Verlauf des Films.
Ja, ich finde auch ganz spannend daran, also ne, diese Schauspieler in dem Film, das sind ja jetzt auch alles keine, die schon vorher durch irgendwelche großen Rollen aufgefallen wären, sondern also wen auch immer man von denen in die Wikipedia eingibt, wird man immer im zweiten Satz lesen, dass sie bekannt geworden sind durch diesen Film. Und noch dazu, also wir haben ja schon gesagt, es war eine sehr, sehr günstige Produktion, sage ich jetzt mal. Und dann war das auch noch so ein bisschen so, der eine kennt den anderen. Also irgendwie hier die DarstellerInnen von Harry Cooper und Helen Cooper, Marilyn Eastman und Carl Hartman, die waren auch gut befreundet. Sie war die Patentante von seiner Tochter, die auch die Filmtochter gespielt hat. Und sie haben auch noch zusammen mit ihrem Mann eine Filmproduktionsfirma gehabt, mit der sie auch diesen Film mitproduziert haben. Also es ist so ein bisschen so dieses Freunde machen mit Freunden einen Film und dann kommt irgendwie so ein Werk für die Ewigkeit dabei da raus. Und also dafür finde ich tatsächlich, das wäre mir jetzt nicht aufgefallen, dass das irgendwie alles SchauspielerInnen sind, die vorher noch nie was gemacht haben.
Ja, das passt auch eigentlich super zu dem Film, weil er ja dahingehend auch quasi neue Türen aufgestoßen hat für den Horrorfilm, was ich vorhin schon angesprochen hatte, dass es halt quasi in diesem damals dann postmodernen Horrorfilm, für den halt Night of the Living Dead so ein bisschen den Anfangspunkt markiert hat, halt nicht mehr um irgendwelche großen Typen und Star-Kino und der Held und der Schurke, sondern dass es wirklich um normale Leute irgendwie geht und um eine Welt, die sehr ähnlich eigentlich ist unserer Welt und halt auch so ein bisschen so eine Alltäglichkeit irgendwie inszeniert und diesen Horror auch in dieser Alltäglichkeit irgendwie findet. Und da dann Schauspieler auch zu besetzen, auch wenn das vielleicht jetzt auch dann dem Budget irgendwo geschuldet war und nicht unbedingt jetzt künstlerische Intention dahinter hatte, passt natürlich auch. Das sind keine Stars, die wir da sehen. Das sind auch ganz normale Leute. Halt, der kennt den, spielen teilweise ja auch, also die Schauspieler, die die Figuren innerhalb des Hauses spielen auch in einigen Einstellungen dann immer wieder Zombies, die vor dem Haus lungern, weil sie halt einfach auch noch mehr Leute brauchten, die Zombies spielen. Hier die Schauspielerin von Helen Cooper ist zum Beispiel auch die Zombie-Frau vor dem Haus, die so ein Käfer ist oder so, der an dem Baum da langkrabbelt. Und ich glaube, das kleine Mädchen wird auch nochmal quasi benutzt für die Szene, in der Ben oben die Leiche in dem Haus wegzieht auf dieser Decke.
Ja, was für Zufall, dass die auf der Decke schon lag.
Sieht man sogar noch, ist mir jetzt wieder aufgefallen, finde ich ja sehr charmant, weil das ja in diesem Close-Up, in diesem Jumpscare schon in so ein zerfleischtes Gesicht irgendwie ist. Und in der Einstellung, wo er sie dann wegzieht ins andere Zimmer, siehst du dann sogar, dass das Gesicht, ein ganz intaktes Gesicht noch von jemandem ist, der einfach nur die Augen zu hat. Ja, aber halt das, ich finde, das passt wunderbar ins Konzept von dem Film, in dieses Konzept von, wir machen jetzt einfach mal einen Film über ganz stinknormale Leute, die plötzlich mit der Apokalypse konfrontiert werden, ja, und wie reagieren die da drauf? Da gibt's halt nicht den unfehlbaren Helden, der dann diese absolute Kontrolle sich ergreift, sondern da gibt's dann Probleme und Zwist und Intrige und ja, so, das führt dann halt dazu, dass niemand überlebt.
Mhm. Und das meinte ich, glaube ich, auch vorher mit diesem, dass wir hier quasi diese prototypischen Grundsetting von jedem, fast jedem Zombie-Film haben, dass wir quasi immer so eine Group of Diverse People, also so ein, auch so eine Bande von Misfits haben, die quasi jetzt in diese Situation geworfen werden und dann nicht quasi den einen Schauspieler haben, der jetzt gegen das Monster kämpfen muss, sondern es mehr auch darum geht, wie sich eine Gruppe unter besonderen Vorzeichen zusammenfindet. Mhm. Und das auch was ist, was dann immer wieder verwendet wird, weil es auch so gut funktioniert. Weil du, das Problem sieht man ja bei Walking Dead ganz stark, irgendwann sind halt diese Zombies auserzählt. Also die werden halt, die verändern sich nicht mehr groß. Entweder du führst neue Zombies ein, oder du fokussierst dich halt immer mehr auf das Interrelationship-Drama und führst dann quasi andere Gruppen zum Beispiel ein. Also dadurch funktioniert ja Walking Dead seit 20.000 Jahren, dass sie immer wieder neue Gegner einführen, die halt keine Zombies sind.
Ja.
Wo dann teilweise für mich auch das, muss man ein bisschen ketzerisch sagen, das Zombie-Genre für mich ein bisschen an seine Grenzen gerät, wo ich denke, schaue ich jetzt einen Zombie-Film oder schaue ich eine Soap-Opera? Und wo ich dann deswegen auch Walking Dead aufgehört habe zu schauen, weil für mich das Zombiehafte an diesem Film oder an dieser Serie nicht mehr im Vordergrund stand.
Kann ich kurz fragen, wann du aufgehört hast bei Walking Dead? Also wie weit du geschaut hast?
Ich glaube, die erste Staffel, nachdem Negan eingeführt wurde. Also ich habe noch eine Staffel Negan gesehen.
Okay, dann bist du weiter als ich, weil ich habe nämlich vorletztes Jahr so einen kleinen Zombie-Hype selber gehabt und ganz viel, da habe ich damals auch die Romero-Filme dann das erste Mal geschaut und im Zuge davon dann nochmal 5 Staffeln Walking Dead geguckt, also die ersten 5, die ersten 3 nochmal. Und da fand ich das auch ganz spannend, weil ich finde, dass die Zombies in einem guten Zombie-Film würde ich fast sagen, sind die Zombies immer ein Nebenschauplatz. Sie sind immer Teil von dieser Prämisse und Teil von diesem Umfeld. Und du kannst natürlich tolle, kreative Splatter-Szenen machen, wenn du Zombies in deinem Film hast. Aber letztendlich kommt es immer auf diese Dynamik an zwischen den Figuren. Und die Romero-Filme haben eigentlich alle diese Dynamik, dass es immer eine Gruppe von Menschen ist. Also er zitiert sich da quasi selbst, greift sein eigenes Erfolgskonzept immer wieder weiter auf. Aber findet halt immer auch noch interessante Wege, das irgendwie neu zu erfinden auf so eine ganz subtile Art und Weise. Bei Walking Dead ist es halt dann schwieriger, weil ich halt das Gefühl habe, dass man sich von manchen Figuren irgendwann lösen muss, weil halt auch die menschlichen Figuren irgendwann auserzählt sind, man sie durch alle 8 Kreise der Hölle schon geschickt hat und es gibt nichts mehr, was man dieser Figur brechen kann und nichts Interessantes mehr und dann lässt man sie halt sterben, aber das passiert dann halt nicht und dann ist man mit diesen Figuren weiterhin irgendwie gefangen. Ich habe jetzt dann aufgehört damals bei der 5. Staffel Walking Dead und ich hatte so das Gefühl, es kann nichts mehr mit Rick passieren, was nicht schon passiert ist. Es ist ein Mensch, der so malträtiert wurde auf seelische und körperliche Art und Weise. Ich kann mir nicht noch vorstellen, dass es noch irgendeine interessante Wendung gibt, die ihn jetzt nochmal für mich zu einem interessanten Protagonisten macht.
Ist eine andere Form von Zombie geworden.
Ja, genau.
Ein Drehbuch-Zombie. Soll ich dir mal sagen, was meine Lieblings-Zombie-Serie ist?
Ja.
Da wirst du mich auslachen für, ist nämlich The Nation. Das ist diese Zombie-Serie von The Asylum, die auch hier so Sharknado und so produziert.
Die haben eine Zombie-Serie gemacht?
Es war im Grunde wahrscheinlich die Idee, naja, okay, wir machen jetzt mal als The Asylum, wir sind bekannt für so schlechte B-Movies, wir machen jetzt mal unseren Walking Dead-Ableger, wo sie dann halt gesagt haben, also im Grunde gleiche Setting wie, quasi gleiche Welt wie Walking Dead, wir haben hier irgendwie einen Rick-Charakter und der muss jetzt einen Gefangenen, der die Heilung für das Zombie-Virus in sich trägt, quasi einmal quer durch die Vereinigten Staaten transportieren und es ist quasi so ein Roadtrip.
Ja.
Und das Lustige ist, die Serie hat sich so ein bisschen verselbstständigt. Der Protagonist, also der Protagonist der ersten Staffel stirbt dann auch am Schluss der ersten Staffel. Spoiler, Achtung, wir machen Sean Bean am Ende der ersten Staffel. Dann sind es auf einmal, haben wir wieder diese Gruppe von Misfits, die quasi weiterhin diese Aufgabe erfüllen müssen. Und der Gefangene heißt Murphy, der entwickelt sich da auch ganz cool. Und sie machen halt sehr, sehr viel Quatschfolgen. Also kommen irgendwie Aliens und geheime U-Boot-Basen und alles Mögliche. Aber, und dann gibt's halt auch so Sachen wie der Tsunami oder der Zombie-Tornado oder
oh Gott.
Irgendwie dann treiben sie quasi wie so eine Herde Bisons die Zombies in so einen Canyon. Aber das Schöne, was ich daran finde, ist, dass sie dort auch so ein bisschen was mit den Zombies dann machen. Also, dass sich zum Beispiel dann die Zombies weiterentwickeln durch Strahlung, dass zum Beispiel Murphy, der quasi das Zombie-Virus in sich trägt, aber auch die Heilung dann zu so einer Art Super-Zombie montiert, dann irgendwann der Messias der Zombies wird. Und dann haben sie sogar so eine Weihnachtsfolge, wo er dann quasi ein Kind gebiert oder gezeugt, was dann so als Zombie-Jesus auftritt. Naja, auf jeden Fall macht ganz komische Wendung. Aber ich habe diese Serie geliebt, weil sie halt mal so ein bisschen auch, dass den Zombie an sich so kreativ weiterdenkt. Und als der Asylum kann man natürlich sehr viel Quatsch damit machen, aber ich würde mir halt wünschen, dass man noch mal ein bisschen, was ich zum Beispiel sehr spannend fand in Night of the Living Dead, dass halt dann noch mal so viel auch über diese Ursachen geredet wurde, was ich gar nicht erwartet hätte, dass dann sagen, ja, und diese Sonde von Venus und die ist zurückgekommen mit der Strahlung und deswegen, also dass da überhaupt so viel in diesem Film erklärt wurde, das hat mich total überrascht, aber ich fand das auch irgendwie, hat noch mal so ein bisschen schönen Hintergrundgeschmack gegeben.
Ja, absolut, weil er auch nochmal irgendwie dann herausgestellt wird in diesen Fernsehbeiträgen. Die Sonde ist ja irgendwie zurückgekehrt weil dann irgendwie diese Radiation da schon entdeckt wurde. Was haben sie gemacht? Sie haben die Sonde in der Atmosphäre der Erde abgeschossen. Und wenn man jetzt dem Glauben schenken kann, dass es damit zusammenhängt, da sind sich ja auch die Wissenschaftler, die da gerade interviewt werden, irgendwie uneinig im Film. Dann hat ja quasi aber auch die Menschheit diese Apokalypse wieder selbst über sich hereinbrechen lassen. Was die Weiterentwicklung der Zombie-Figur angeht, da möchte ich natürlich jetzt nicht spoilern, auch für Leute, die jetzt die anderen Romero-Filme noch nicht kennen, aber ich kann versprechen, dass in Day of the Dead und dann dem vierten Teil, der nochmal ein paar Jahre dazwischen hat, Land of the Dead, Romero auch noch Dinge mit der Zombie-Figur anstellt und die Figur auf eine Art und Weise weiterentwickelt, wovon dann, glaube ich, so Serien wie The Nation durchaus auch inspiriert sein könnten, nach dem, was du so erzählt hast. Also er macht auch noch andere Dinge damit.
Ich meine, vermutlich, wir sind ja jetzt schon so ein bisschen bei der Legacy angekommen, vermutlich gibt es ja kein heutiges Zombie-Film-Serienprodukt, was nicht irgendwie inspiriert ist von diesen 6 Filmen, sind es ja insgesamt, die er dann gemacht hat in dieser Of the Dead-Reihe. Das ist halt auch, ne, selbst ich, die sich nie mit diesem Genre bisher beschäftigt hat, egal wo du bist, du hörst immer den Namen Romero. Also es gibt so viele RegisseurInnen, wo ich das mit diese Vorsilbe Kult sehr kritisch beachten würde, aber bei jemandem, der wirklich quasi ein Genre so mitbegründet hat und das auch dann durchgezogen hat, irgendwie 6 Filme dazu gemacht hat, und wirklich, also egal was man heute guckt, jeder Film hat irgendwelche Anleihen daraus. Es gibt sowas wie Shaun of the Dead, was sogar vom Namen quasi angeglichen wurde und so weiter. Also das merkt man schon, dass da irgendwie auch ein Stück Filmgeschichte ist, was man da guckt, wenn man das guckt.
Ja.
Und kennst du eigentlich auch den Film, den nicht Romero geschrieben hat als Fortsetzung, sondern Russo, der andere Drehbuchautor?
Nein, kenne ich noch nicht, leider. Und ich kenne auch noch nicht das Remake. Es gibt ja ein Remake von Night of the Living Dead. Regie führt da Tom Savini, der in Dawn of the Dead und Day of the Dead und auch noch viele andere Filme mit expliziten Splatter-Szenen und auch Zombies die Make-up-Effekte immer gemacht hat und halt für die Practical Effects quasi verantwortlich war. Der führt Regie bei einem Remake von Night of the Living Dead, das für alle Berliner Zuhörer in, glaube ich, 2 Wochen Samstag 22:30 im Rollberg-Kino in Neukölln gezeigt wird. Das ist die Creepy Crypt, da gehe ich eigentlich fast immer hin Und das ist immer samstags 22.30 Uhr und da wird dann entweder ein neuerer Horrorfilm gezeigt, manchmal gibt es auch eine Creepy Crypt Sneak manchmal, aber teilweise auch ältere Sachen. Und da läuft das Remake von Night of the Living Dead und dann, ich glaube, eine Woche später Return of the Living Dead, der auch eine recht stilweisende Horror-Zombie-Komödie ist, den ich auch noch nicht kenne. Und das will ich bei beiden eigentlich unbedingt einrichten, die da zu schauen, weil auch zum Beispiel das Remake von Night of the Living Dead dann in Farbe gedreht ist. Und eigentlich auch teilweise, glaube ich, Einstellung für Einstellung das übernimmt, aber dann auch kleine Drehbuchänderungen drin hat. Sachen, die auch Romero wohl selber nochmal ändern wollte im Nachhinein am Film. Was das genau ist, weiß ich aber nicht.
Ich sehe, sie haben sogar einen Schauspieler übernommen, der mir sofort auffällt, weil er diesen geilen Spitznamen hat, nämlich Billy Chili Billy Cardile, der dort auch den TV-Interviewer spielt im Remake.
Der, ja, das ist ja der 22.8., also übernächstes Wochenende, übernächste Samstag.
Genau, also 22.8. Wir verlinken das auch auf jeden Fall in den Shownotes, dann kann man da nochmal reingucken.
Ich habe ja gesehen, es gibt ja auch mehrere, wo wir gerade bei Farbe sind, mehrere kolorierte Fassungen vom Original Night of the Living Dead. Ich glaube, irgendwie bis in die 90er haben sie, glaube ich, 3 kolorierte Fassungen noch rausgebracht. Also,
das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Das höre ich zum ersten Mal.
Wir sind drauf gekommen, es zu recherchieren, weil man kann ja Night of the Living Dead auf YouTube gucken, weil er durch eine lustige Gegebenheit quasi gemeinfrei ist mittlerweile.
Kannst du die nochmal nacherzählen?
Dass der Film eigentlich anders heißen sollte, nämlich Night of the Flesh Eaters. Und es gab aber dann schon einen Titel mit dem Film, den Film mit diesem Titel. Und dann haben sie ihn halt umgenannt in Night of the Living Dead. Und dann haben sie auch quasi die Titelcard austauschen müssen und haben aber da vergessen, den Urheberrechtshinweis noch mit reinzunehmen. Und dadurch ist dieser Film quasi in den USA gemeinfrei. Deshalb kann man ihn auch auf YouTube gucken.
Ah, okay.
Genau, und darüber sind wir dann darauf gekommen, weil wenn man ihn halt sucht auf YouTube, werden einem auch diese kolorierten Varianten angezeigt oder zumindest Ausschnitte daraus. Und deshalb hatten wir uns das jetzt mal angeguckt, dass es tatsächlich da 3 verschiedene Versionen gibt, die versucht haben, das zu kolorieren. Das brauche ich ja ehrlich gesagt immer nicht. Also wenn halt so ein Film in Schwarz-Weiß schon gut aussieht, dann muss ich mir den nicht noch nachkoloriert angucken. Aber also vielleicht gibt es da Publikum.
Also man darf die Kunst des Nachkolorierens nicht unterschätzen. Es gibt da eine brasilianische Künstlerin, die daraus eine Karriere gemacht hat, dass sie einfach historische Bilder nachkoloriert, die dann auch auf Twitter sehr aktiv ist. Wir können das auch mal verlinken, ich werde das raussuchen. Wo sie dann zum Beispiel recherchieren muss, okay, welche Farbe hatten diese Knöpfe auf dieser militärischen Uniform und solche Sachen. Also ich finde das an sich, dass man quasi schwarz-weiß Filmmaterial nachkoloriert, finde ich unheimlich spannend, welche Arbeit da reingeht, aber ich glaube, das ist ja auch bewusst so gemacht, weil 1968 gab es ja schon Farbfilm, wahrscheinlich nicht nur aus Kostengründen, dass dieser Film in Schwarz-Weiß gedreht wurde, oder?
Also ich klicke mich hier gerade durch eine von den kolorierten Fassungen und ich finde es auch wahnsinnig spannend, sowas dann mal sich anzuschauen und zu gucken, wie der Film wirkt und ob er anders wirkt als in der Schwarz-Weiß-Version. Aber ich habe ja auch schon gesagt gehabt jetzt, ich finde, dass der so wahnsinnig viel macht aus diesem Schwarz-Weiß-Bild und so wahnsinnig schöne Einstellungen trotzdem findet und halt er auch wahnsinnig spielt halt mit hell und dunkel und so. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er die gleiche Form von Beklemmung und Finsternis irgendwie so übertragen kann in einer nachkolorierten Fassung. Auch wenn es natürlich ein spannendes Experiment ist. Ich sehe jetzt aber gerade, dass Tom ein knalloranges Hemd trägt in dieser nachkolorierten Fassung. Ich glaube, das ist eine kreative Entscheidung, hinter die ich mich nicht stellen kann.
Ich hab gesehen auf IMDb, es gibt tatsächlich farbige Set-Fotos.
Ach wirklich, ja? Okay.
Ja, wozu man zum Beispiel sieht, dass das Kreuz, was sie da anbringen, rosa ist.
Auf dem Friedhof?
Ja, ja. Also es gibt farbige Set-Fotos, wo man wahrscheinlich dann, wenn man diesen Film nachkolorieren würde, sich dran inspirieren würde. Ich glaube, eine der kontroversen Entscheidungen bei der Kolorierung, jedenfalls der ersten Fassung, war, dass sie die Zombies grün gemacht haben.
Wobei das dann die Filme oder den ersten Film so ein bisschen in visuellen Kontext setzt zu Dawn und Day of the Dead, weil da haben die Zombies auch teilweise grüne Gesichter. Da haben sie auch mehr Make-up. Also das sind ja jetzt im ersten Film teilweise nur Menschen, die da irgendwie so ein bisschen ihr Gesicht verziehen und vielleicht so ein bisschen was im Gesicht haben, bisschen Make-up.
Der erste Zombie hat mich auch sehr an Boris Karloff erinnert.
Ja, doch, sehe ich.
Stimmt. Ja, 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 es stimmt.
Und es wird ja auch, es ist ja noch nie ganz, glaube ich, also weiß ich nicht, ob man das jetzt faktisch nachweisen kann, aber dieser berühmte Satz von Johnny, they're coming to get you, Barbara, die Art und Weise, wie er das sagt, finde ich, klingt immer wahnsinnig wie Vincent Price, der auch eine sehr ikonische Horrorstimme hatte. Und ob er da jetzt sogar eine direkte Referenz an irgendwas von Vincent Price macht, das würde mich mal interessieren. Aber ich hatte das auch nur in einem Text gelesen, dass er da halt irgendwie zumindest diese Horror-Ikone irgendwie referenziert, in der Art und Weise, wie er da auch seine Stimme verstellt.
Wo wir auch bei kuriosen Geschichten waren, müssen wir, glaube ich, noch kurz über die Indizierung des Films sprechen. Denn das ist ja ein Film, der FSK 16 ist. Und ich glaube, dass ein FSK 16-Film mal indiziert wird, ist schon eher selten gewesen, filmhistorisch. Ist natürlich auch eine kuriose Geschichte und beruht auf Missverständnissen sozusagen. Eben weil es so viele kolorierte Fassungen und dann Sonderfassungen zum 30-jährigen Jubiläum und so gibt, dann wurde davon 2000 mal eine beschlagnahmt. Das war aber auch schon eigentlich eine Verwechslung. Und wenn in Deutschland ein Film beschlagnahmt ist, dann ist der halt erstmal indiziert. Und dann war er das tatsächlich bis Februar diesen Jahres, Februar 2020. Und da, also 2010 wurde wohl schon mal irgendwie darüber verhandelt, das aufzuheben, aber es wurde nicht durchgezogen. Und jetzt seit diesem Jahr hat diese Kuriosität dann auch noch ein Ende gefunden, sozusagen.
Jetzt muss ich aber nochmal nachfragen, weil meine Blu-ray zum Film habe ich schon lange davor gekauft, glaube ich. Also so vor 2-3 Jahren oder so. Und da lag der auch ganz normal
aus. Und dann auch nicht als UK-Import oder so?
Nee, nee. Der,
so mit falsch deklariertem Warenlabel und solchen Sachen?
Also zu Day of the Dead habe ich hier eine italienische Blu-ray liegen, die mir jemand geschenkt hat. Und Dawn of the Dead hatte ich jetzt vor ein paar Monaten auf einer Filmbörse gekauft. Da gibt es ja immer diese XT-Video Blu-rays von indizierten Filmen. Und Night of the Living Dead habe ich aber ganz normal im Laden gekauft.
Kann es vielleicht sein, dass es da um das Remake ging?
Na, ja, genau, das war halt eine Verwechslung.
Ah, okay.
Okay.
Es sollte eigentlich gar nicht dieser Film beschlagnahmt werden. Er wurde dann aber beschlagnahmt, deshalb war er erstmal indiziert.
Ah, okay.
Es ist wirklich, wirklich wild.
Ja,
wirklich
okay, wild.
Und dass das dann aber wirklich 20 Jahre oder 18 Jahre dauert, oder nee, warte, 30 sind es ja mittlerweile schon seit Anfang der 90er. Yeah. Also so lange dauert, bis sowas wieder behoben wird, ist auch wieder einfach eine sehr deutsche Geschichte.
Ja, da musst du erstmal einen Antrag stellen. Das ist sehr schwierig.
Ja, aber wir sind auf jeden Fall damit quasi top aktuell im Jahr 2020 eine Episode zu diesem Film zu machen. Habt ihr noch was, was ihr anbringen wollt zum Film? Habt ihr vielleicht sogar noch Kritik an dem Film? Irgendwas, was euch nicht so gut gefallen hat?
Ich finde, die Zombies hätten mehr Brains sagen sollen.
Da empfehle ich eine Woche später am 29. August auch nochmal die Creepy Clip von Return of the Living Dead. Da gibt es ganz viele Zombies, die sagen Brains. ich weiß gar nicht, ob das der Film ist, der das so popkulturell festgesetzt etabliert hat. Weiß ich nicht, man kennt es vielleicht aus Pflanzen vs. Zombies oder sowas, da sagen die das ja auch die ganze Zeit. Mhm. Da habe ich nur einen Trailer gesehen, ich habe den Film leider auch noch nicht geschaut. Return of the Living Dead, eine Horrorkomödie. Da kriegst du auf jeden Fall sehr viel Brains, wenn du, was dir beim Romero-Film vielleicht gefehlt hat. ich würde vielleicht noch sagen, weniger Kritik, weil ich liebe den Film, kann da eigentlich nicht wirklich sagen, dass mir irgendwas missfällt. Dass ich es ganz spannend finde, was ich vorhin schon meinte, dass es ja der inoffiziell als der erste postmoderne Horrorfilm gilt. Und er letztendlich dadurch ja dieses niedere, was ja immer noch ein Problem ist, dieses niedere, in Anführungsstrichen, Genre des Horrorfilms so ein bisschen aufgewertet hat. Und es ist ja auch dadurch, ich meine, es ist ein Klassiker, deswegen reden wir ja über den, aber dass ja dem Horrorgenre leider immer noch dieses Low-Art-Siegel irgendwie aufgedrückt wird, dass es halt nicht auf einer thematischen Ebene spannend sein kann, nicht intellektualisiert werden kann, und quasi eigentlich immer nur reduziert wird auf diesen Film, den sich nur irgendwelche Freunde von Splatter-Kino angucken, weil der halt Splatter beinhaltet. Und das, glaube ich, repräsentiert der Film auch nochmal so ein bisschen, dass er so eine Aufwertung bedeutet hat und so einen Aufschwung dadurch, dass er verschiedene Stilelemente miteinander kombiniert hat, Und dieses Genre quasi dadurch so ein bisschen so eine Frischzellenkur unterzogen hat, dass wir ja wirklich jetzt über Rassismus geredet, wir haben über Vietnam und Kalter Krieg geredet, wir haben über quasi so menschliche Gruppendynamiken gesprochen. Und das steckt alles in dem Film drin. Und teilweise halt sehr deutlich, aber ohne dass ich finde, dass der Film sich da irgendwie das so ein bisschen zu sehr auf die Fahne schreibt. Also ich finde es auf eine angenehme Art und Weise deutlich, ohne dass es ausgestellt wirkt. Und das ist zum Beispiel so eine Kunst, das könnte man ja fast schon wieder Elevated Horror irgendwie nennen. Das ist jetzt nochmal eine ganz andere Diskussion um den Elevated Horror. Aber was das Problem, was ich so mit den moderneren Filmen damit habe, dass ich immer das Gefühl habe, da wird irgendwie auch eine Bedeutungsschwere und Bedeutsamkeit irgendwo auch immer so ein bisschen sehr inszeniert und sehr ausgestellt. Wohingegen ich finde, bei sowas wie Night of the Living Dead, da ergibt sich das einfach ganz natürlich aus der Art und Weise, wie der Film erzählt. Da spüre ich nicht irgendwie so den belehrenden Zeigefinger. Da spüre ich eine ganz große Liebe natürlich auch dann immer noch für das, wofür die Filme ja verurteilt werden. Also für diese Thrills, für Splatter, für so Grenzüberschreitungen. Und das finde ich, kriegt er hin, ohne dass es irgendwie und was verbindet er mit halt diesen thematischen Ansätzen, ohne dass es jemals so wirkt, als würde der sein eigenes Genre verraten, aber auch nicht wirkt, als würde ich jetzt hier gezwungen werden, einen Arthouse-Horrorfilm zu gucken.
Mhm. Nikolas, ich habe das Gefühl, du bist schon ohne Zweige auf dem Weg zum Abschlussplädoyer und unserer berühmten Abschlussfrage, dann haue ich die jetzt nämlich raus und du kannst ja überlegen, ob es noch was gibt, was du ergänzen willst.
Ich sage einfach jetzt alles nochmal.
Genau, warum ist denn Night of the Living Dead für dich oder für die Filmgeschichte oder wie auch immer du es auslegen möchtest, ein Filmklassiker? Warum ist es ein Filmklassiker?
Also natürlich erstmal all das, was ich gerade gesagt habe. Und dann kann ich vielleicht noch hinten ranhängen, dass ich den Film, glaube ich, deswegen auch so wahnsinnig liebe, weil ich den als so ein Stimmungs- und Erfahrungsfilm irgendwie jedes Mal schaue. Oder also den schaue ich nicht, sondern den durchlebe ich irgendwie. Also das deswegen habe ich ja auch dir oder euch geraten, wenn ihr den guckt den erst, wenn es dunkel ist. Und auch mal laut. Ich habe den jetzt auch nochmal in Vorbereitung geschaut mit Kopfhörern und wirklich eigentlich so laut geschaltet, dass es schon in den Ohren so ein bisschen wehgetan hat. Aber das finde ich, macht diese Erfahrung irgendwie noch besser, weil der durch so ganz viele Dinge, die zusammenkommen, durch seine Ästhetik, wie gesagt, diese wahnsinnig beklemmenden, düsteren, finsteren Schwarz-Weiß-Bilder, dieses Spiel mit Licht und Dunkelheit, den Sound finde ich auch wahnsinnig wichtig, wie er mit der Musik arbeitet und die Musik teilweise dann auch aufdreht an den richtigen Stellen. Die Inszenierung der Zombies, diese menschliche Dynamik, das ist was, wo ich, das hat was richtig Immersives, wenn ich den Film gucke. Und deswegen sage ich mal, wenn diese Endszene dann passiert, diese letzte Minute ist das ja eigentlich nur, das fühlt sich immer auch an, als wäre das 5 Minuten oder sogar noch länger. Also das schlägt immer nochmal richtig ein wie so eine Bombe. Und das schafft der Film, glaube ich, auch nur, wenn man ihn, so wie ich jetzt, in kürzester Zeit hintereinander immer wieder guckt, ist das absolute Kompliment für den Film, dass er es doch immer wieder schafft, dass ich am Ende mir nicht vorstellen kann, dass er das jetzt macht und dass er Ben jetzt doch noch sterben lässt auf so eine grausige Art und Weise. Mhm. Und bin jedes Mal dann doch wieder verblüfft, auch davon, was ich da für eine intensive Reaktion drauf habe. Also ich finde, der funktioniert auch als Horrorfilm heute immer noch, auch wenn er natürlich ein bisschen sehr theatralisches, vielleicht ab und zu ein bisschen hölzernes Schauspiel hat. Und ein, zwei Effekte, die nicht mehr so gut gealtert sind, wenn da diese Hände durchs Fenster kommen, der funktioniert immer noch als Horrorfilm. Und das macht ihn ja irgendwie auch zum Klassiker, dass der, 50 Jahre, also ein halbes Jahrhundert auf dem Buckel hat und trotzdem immer noch so eine intensive Reaktion auslösen kann. Bei jemandem wie mir, der sagen würde, dass Horror ist eigentlich mein Lieblingsgenre und ich gucke wahnsinnig viel Horror. Und der schafft das immer noch, der verstört mich, das könnte man vielleicht sagen. Er hat immer noch eine verstörende Qualität.
Sehr schön. Ja, dann erstmal schon mal vielen Dank, dass du da warst, Nikolas, und uns diesen Film mitgebracht hast. Ich habe mich auch wirklich gefreut, ihn zu gucken und das hätte ich vorher nicht gedacht. Also vielen Dank dafür.
Ja, bitte.
Wenn unsere Hörenden jetzt Lust haben, dich irgendwo im Internet zu finden, wo könnten sie das denn tun?
Also ich würde sagen, am aktivsten bin ich entweder auf Letterboxd. Mhm. Da bin ich Nicolas F. Also Nicolas nur mit einem K und dann noch ein F dahinter. Da könnt ihr mir gerne folgen, wenn ihr wollt. Und auf Twitter bin ich Nörgulas mit OE. Das ist aber ein Privataccount. Also ihr müsst mir eine Follow-Anfrage schicken und die kann ich dann annehmen. Aber das habe ich auch damals bei Christian in der Second Unit gesagt. Eigentlich nehme ich die immer an. Ja? Also einfach trauen und anfragen.
Alles klar. Ja, und sowieso all diesen Filmmenschen, die auch hier schon im Podcast zu Gast waren, auf Letterboxd zu folgen, das lohnt sich ohnehin. Man findet da auch immer wieder dann dadurch, was die so gucken, spannende Dinge, die man auch gucken könnte.
Oh ja.
Also ich bin eh Fan von Letterboxd, von daher. Genau. Ich will noch kurz erwähnen, dass bei so einem bekannten Film es natürlich so ist, dass wir nicht der erste deutschsprachige Filmpodcast sind, der darüber eine Episode jetzt gemacht haben, sondern wenn ihr jetzt Lust habt, noch weiter zu hören, es gibt Episoden vom Spätfilm, von einem Filmarchiv und vom Bahnhofskino auch zu diesem Film, das verlinken wir euch alles in den Shownotes und ganz aktuell vor wenigen Wochen haben in der Second Unit Lara und Andreas vom Polycast eine Vertretung, eine Elternzeitvertretung gemacht und dort Dawn of the Dead besprochen. Also da gibt es so einiges, was man sich noch weiter anhören kann, wenn man sich jetzt noch weiter mit dem Film beschäftigen möchte. Nächstes Mal springen wir ein weiteres Jahrzehnt zurück, sind in den 50ern angekommen und wir wechseln auch so ein bisschen das Genre. Also nachdem wir mit Darkstar einen Film mit ersten Horrorelementen hatten, jetzt einen Horror-Zombie-Film, geht es in den 50ern in den Film Noir und Alexander Sobolla vom Abspanngucker-Podcast bringt uns The Hitchhiker mit, was, ich habe mal nachgeguckt, tatsächlich seit 2018 Whale Rider der erste Film von einer Regisseurin ist, die wir hier in diesem Podcast besprechen. Wir müssen da besser werden. Das ist ja fast Frevel. Aber deshalb umso mehr Vorfreude auf nächstes Mal. Wer möchte, den kann man auf jeden Fall wieder vorgucken und dann als Hausaufgabe und dann nächstes Mal die Episode anhören. Bis dahin wünschen wir euch einen guten Sommer. Kommt gut durch die Hitze. Wir freuen uns, dass wir gleich die Fenster wieder aufmachen können.
Oh ja.
Und sagen Tschüssi.
Ciao, ciao.
Tschüss.
Könnte passieren, dass meine Katze plötzlich laut schreiend ins Zimmer kommt. Das macht sie gerne mal um die Uhrzeit. Also.
Katzen-Sounds in Podcasts sind eher heiße Scheiß. Die Leute lieben das.
Klasse. Also gut.